Wenn der Körper zur Bühne wird. Wir sprechen heute über ein Thema, das viele Vorurteile hervorruft: Selbstverletzung. Selbstbeschädigung, insbesondere nicht suizidales, selbstverletzendes Verhalten, tritt häufig bei psychischen Erkrankungen wie Borderline auf und betrifft viele Jugendliche, aber auch Erwachsene. Nicht jedes scheinbar destruktive Verhalten ist bewusst zerstörerisch. Oft erfüllt es eine tiefere psychische Funktion. In dieser Episode beleuchten wir die möglichen Bedeutungen, Mechanismen und die Sinnhaftigkeit hinter diesem Verhalten. Ich bin Nadja Hugle vom Kommunikation- und Marketing-Team der PBL und moderiere heute durchs Gespräch. Und damit herzlich willkommen im Psychoversum, dem Live-Podcast der Psychiatrie Basel-Land. In jeder Folge beschäftigen wir uns mit Themen der psychischen Gesundheit, sprechen mit ExpertInnen der PBL und versuchen, die Fragen zu klären, die uns alle bewegen. Auch wenn wir mit Fachpersonen sprechen, richtet sich dieser Podcast an alle, die mehr über psychische Gesundheit erfahren möchten, ganz ohne Vorkenntnisse. Als Experte ist heute Daniel Solberger anwesend. Daniel, möchtest du dich kurz vorstellen?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Guten Abend. Mein Name ist Daniel Solberger. Ich bin hier in der Psychiatrie Basel-Land, in der Erwachsenenpsychiatrie als Chefarzt tätig und als stellvertretender klinischer Direktor. Ich habe einen Weg gefunden in die Psychiatrie. Zunächst habe ich Philosophie studiert und doktoriert und dann habe ich Medizin studiert im Zweitstudium und habe mich dann vertieft mit Fragen der Identität und Identitätsstörungen befasst und auch darüber sowohl doktoriert wie auch dann habilitiert, sodass ich da einen Schwerpunkt habe, auch im Bereich der Persönlichkeitsstörungen und der Forschung in diesem Bereich.
Lass uns doch direkt mal ein verbreitetes Klischee ansprechen. Die will doch nur Aufmerksamkeit. Diese Annahme, die klingt einfach, aber sie greift doch viel zu kurz. Bedeutet Selbstverletzung wirklich nur den Wunsch nach Aufmerksamkeit oder steckt da etwas viel Tiefgehenderes dahinter?
Naja, also ich meine, Aufmerksamkeit bekommen und wollen, das ist ja auch schon tiefgehend. Also das würde ich jetzt nicht einfach von der Hand weisen, dass es auch darum gehen kann, aber es ist bei weitem zu kurz gegriffen, wenn man denkt, dass selbstverletzendes Verhalten einfach darauf aus ist, dass andere aufmerksam werden oder dass man eine Zuwendung bekommt. Das schließt das sicherlich nicht aus, aber ich glaube, das werden wir sicherlich auch jetzt im Gespräch vertiefen können. Die Bedeutung von selbstverletzendem Verhalten ist multipel und man sieht es ja auch, dass es ja durchaus auch kulturelle Phänomene gibt, die gesellschaftlich akzeptiert sind, Formen von Selbstverletzung. Und man kann sich fragen, wenn Sie zum Arzt oder zur Ärztin gehen und eine Venenpunktion bekommen, dann ist das eine Form von Verletzung. Aber Sie würden das wahrscheinlich nicht als solche bezeichnen. Und dasselbe, wenn man sich selber vielleicht ein Tattoo sticht oder stechen lässt, kann man sich fragen, ist auch eine Verletzung der Haut? Und das ist dann sehr eine definitorische Frage, nicht? Man hat versucht, das zu definieren und zu sagen, Selbstverletzung ist dann gegeben, wenn jemand seine Haut verletzt und also die Integrität des Körpers betroffen ist. Aber ich glaube, da fehlt vieles, nicht? Wir würden ja nicht sagen, dass inzwischen sind es vielleicht fast die Hälfte der Menschen, die irgendwo ein Tattoo gestochen haben, dass die sich selber verletzt haben beziehungsweise andere dazu motiviert haben, sie zu verletzen. Es ist eine Körperverletzung, kann man sagen, aber es ist sozial akzeptiert oder auch erwünscht. Es hat eine Funktion unterschiedlicher Art. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig zu sehen, dass es sicherlich auch etwas damit zu tun hat, dass es vielleicht eben gesellschaftlich und kulturell nicht akzeptiert ist oder eine Erscheinungsform ist, die irritiert, die Fremdartigkeit hervorruft oder vielleicht auch Ablehnung und Fragezeichen, sodass man dann auch rasch in eine Ecke einer Pathologie kommt. Drum. Also das ist, glaube ich, ein breites Feld, auch bezüglich der definitorischen Festlegung, was eine Selbstverletzung ist.
Es hat mich ehrlich gesagt auch überrascht, als du mir das erzählt hattest, dass schon irgendwie Tattoos und Piercings auch dazugehören, weil ich eben glaube, dass es genauso ist, wie du jetzt auch schon sagst, das ist einfach für uns nicht irgendwie was Fremdes, sondern was sehr viele Leute auch haben. Und mir stellt sich dann die Frage eben, was gibt es dann für Formen von Selbstverletzung und welche Formen der Selbstverletzung sind denn die, wo dann wirklich kritisch werden, wo man dann wirklich sagen muss, da muss man dann genauer hinschauen?
Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man Menschen sieht, die jetzt an Orten tätowiert sind, wo man das nicht erwartet oder wo das nicht so häufig ist, nämlich im Gesicht zum Beispiel. Da reagieren doch viele auch irritiert und fragen sich, wie das kommt, dass sich jemand im Gesicht tätowiert. Andere Kulturen kennen das gut, also Maori zum Beispiel haben das kulturell verankert. Wir kennen viele Formen von Körperveränderungen, Body Modification, wie das heißt, also zum Beispiel Schädeldeformationen bei den Inkas oder bei den chinesischen Frauen, die Schuhe angezogen werden als Kinder schon, dass sie dann kleine Füße bekommen etc. Das sind alles, glaube ich, Formen, die kulturell eingebettet und kontextualisiert sind. Schwierig wird es bei uns, denke ich, da, wo das Verhalten in einem Kontext steht, wo eine Problematik vielleicht darüber versucht wird zu lösen. Also dass eine Schwierigkeit da ist, sei es ein negativer emotionaler Zustand, der dazu führt, dass man sich verletzt, sei es der Wunsch, etwas Positives hervorzurufen, oder eben auch ganz simpel vielleicht andere auch aufmerksam zu machen auf eine Schwierigkeit. Also dass man das doch auch verbindet mit einer Schwierigkeit, die nicht allein in der Selbstverletzung liegt, sondern die Selbstverletzung dazu dient, die Schwierigkeit zu bewältigen oder zu verändern oder zu verlagern. Das ist, glaube ich, dann schwierig. Oder das könnte man sagen, da geht es in Richtung von einer möglichen Pathologie, also wo wir sagen, das hat Krankheitswert, insbesondere wenn die Betroffenen selber auch subjektiv unter Druck stehen und den Eindruck haben, diese Form des Verhaltens wird angewendet, um etwas noch Schlimmeres zu verhindern oder einen schlimmeren Zustand zu verändern. Und wenn du mich nach Formen von Selbstverletzungen fragst, das ist, glaube ich, wirklich, also da sind kaum Grenzen gesetzt. Angefangen beim häufigsten mit Schnittverletzungen, scharfen Klingen, Rasierklingen, dass man sich die Haut ritzt. Das ist eigentlich ein häufiges Phänomen, was auch noch nicht unbedingt jetzt einen Krankheitswert hat. Man weiß aus Studien, dass gerade Jugendliche so mit 12, 13 das beginnen und epidemiologische Studien zeigen, dass etwa 17% der Jugendlichen das tun. Also fast jede oder jeder Fünfte sowas macht. Und da ist natürlich schwierig, 20% der Bevölkerung als psychisch krank zu bezeichnen. Das würde ich nicht tun. Aber es ist Ausdruck und man muss vielleicht auch herausfinden, was für eine Bedeutung das hat. Das sind einfachere Verletzungen, Schnittverletzungen, dann gibt es natürlich andere Verbrennungen sich zufügen mit Zigaretten oder mit, weiß ich, Feuerzeug oder auch Kältespray anwenden, wo Hautverbrennungen stattfinden, hin zu Schlagen, sich Kopf an die Wand hauen, aber auch durchaus Ingestion, also Schlucken von Gegenständen, die also nicht bekömmlich sind, nämlich Rasierklingen oder Schärpen, die dann entfernt werden müssen, aber erstaunlicherweise dann doch häufig auch nicht, weil das sich irgendwie mit Schleim umgibt und man das auch wieder ausscheiden kann, selbst eine Rasierklinge. Was ungünstiger ist, aber das weiß ich gar nicht, ob ich das sagen soll. Also ich meine, ich will, das ist auch das Problem, wenn man darüber spricht, dass man bestimmte Menschen auf Ideen kommen, was man noch alles tun kann. Im Netz ist das natürlich gut verfügbar. Da gibt es Chats, wie man sich selber verletzen kann. Also es gibt schwerwiegende Verletzungen bis hin zu Automutilationen. So nennen wir das dann. Also zum Beispiel Augen ausnuklieren oder Gliedmaßen abtrennen. Das sind dann wirklich schwerwiegende Verletzungen. Es gibt dann auch Erkrankungen in der Psychiatrie, die Body Integrity Identity Disorder. Das ist eine solche oder eine Body Identity Dysphoria, heißt die auch in Englisch. Das sind Menschen, die das Gefühl haben, ein Gliedmaß sei einfach nicht zu ihnen gehörig und empfinden das als fremd und leiden darunter und sind erleichtert, wenn man zum Beispiel eben den Arm oder das Bein dann amputiert. Also eine Form von schwerer Verletzung, die aber dann doch dazu beiträgt, dass die eigene Körper- und auch seelische Identität Gewinn davon trägt. Schwer vorstellbar für uns alle wahrscheinlich, aber eben wie gesagt, Grenzen sind eigentlich kaum gesetzt.
Das war jetzt auf jeden Fall ein spannender Exkurs, nochmal das auch noch zu beleuchten. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das Verhältnis zwischen dem Jugend- und dem Erwachsenenalter. Du hast gerade schon genannt, das ist in der Jugend auch etwas, was sehr häufig vorkommt. Mhm. Kann man auch irgendwelche Unterschiede feststellen, eben zwischen Jungen und Mädchen? Gibt es da irgendwie, dass es häufiger vorkommt bei dem einen oder beim anderen Geschlecht? Ja. Und wie verändert sich das dann zum Erwachsenenalter hin?
Ja. Also es gibt Geschlechtsunterschiede, dass die Mädchen deutlich häufiger betroffen sind oder das tun als die Jungen. Wobei man auch sagen muss, die Jungen, die sind vielleicht eher beim Raufen so, dass sie es tolerieren, dass eine Schlägerei dann auch zu einer Verletzung führt und wir das nicht als Selbstverletzung bezeichnen würden. Obwohl vielleicht die Provokation schon auch einen mehr oder weniger bewussten Anteil hat und man das vielleicht auch als Selbstverletzungskorrelat bezeichnen könnte. Jedenfalls sind Mädchen häufiger, wie wir das auch bei psychischen Erkrankungen sehen, dass die wir nennen das internalisierende Störungen, also die eher auf das Selbst bezogen sind und nicht externalisierend auf andere, dass also die Knaben oder auch jungen Männer und auch die Männer eher aggressiv auftreten und dann vielleicht auch weniger in die psychiatrischen Kontexte kommen als in die polizeilichen und dann in den Gefängnissen landen, während die Frauen eher dann auch hilfesuchend sind und in der Psychiatrie dann sich vorstellen. Und wie gesagt, also bei den Jugendlichen und auch schon bei Kindern oder beginnende Pubertät ist das ein Thema, das manchmal oder vielleicht auch nicht selten Nachahmungseffekte hat, dass also die einander was abschauen. Nicht die Pubertät ist eigentlich eine Übergangsphase im Leben, eine Entwicklungsphase, wo sich so viel verändert, also neben dem Körper sich im Sozialen und im Psychischen derart viele Herausforderungen stellen, dass das auch eine Form ist, vielleicht ein Stück weit eine Kontrolle über sich zu bekommen. Nicht, dass man also sich selber verletzt, kann eine solche Bedeutung haben, dass man die großen Herausforderungen, zum Beispiel eben Berufsfindung, Schulstress oder auch in Beziehungen zurechtzukommen, mit der erwachenden Sexualität einen Umgang zu finden, dass das alles riesige Herausforderungen auch psychischer Art sind, die dazu führen, dass ein Gefühl des Kontrollverlusts und des Nicht-Zurechtkommens entsteht und der eigene Körper sich den anzueignen über eine Verletzung auch ein Stück weit vielleicht hilft, so eine Art Agency oder Kontrollgefühl zu bekommen. Das mag auch mit einer Rolle spielen, dass Jugendliche das tun. Im Erwachsenenalter ist es häufig assoziiert mit psychischen Erkrankungen und da ist das Feld sehr breit. Also häufig ist es bei Persönlichkeitsstörungen, neben der Borderline-Störung, bei narzisstischen Störungen, unterschiedliche Hintergründe da kann ich vielleicht nachher noch was sagen, bei Depressionen, bei posttraumatischen Belastungsstörungen. Also das Feld ist sehr, sehr weit und die schwerwiegenden Verletzungen sind häufig dann eben bei Menschen mit Psychosen, die also gewissermaßen außer sich kommen oder auch bei Menschen mit Intelligenzminderungen, schwere autistische Störungen, wo stereotype Verletzungsmuster dann zu finden sind im Verhalten.
Das heißt, dass man im Jugendalter eher so eine Phase durchlebt, die dann je nachdem wieder aufhören kann. Und ja, wenn man dann wirklich über einen längeren Zeitraum, eben bis ins Erwachsenenalter hin, diese Selbstverletzung ausübt, dann spricht man schon eher von, man braucht man hat eine psychische Erkrankung, man braucht Hilfe. Ja. Kann man das so sagen dann?
Ja, weißt du, wenn ich sehen würde, dass meine Tochter oder mein Sohn sich verletzt, dann fände ich das nicht normal. Also da würde ich natürlich alert und aufmerksam werden, ohne bereits zu sagen, das ist die psychische Störung, sondern es ist vielleicht ein Ausdruck einer psychischen Belastung. Das kann gut sein. Es sei denn, jemand, wie wir das früher gemacht haben, Blutsbruderschaft geschlossen, da haben wir uns auch blutig gekratzt und die Hände aufeinander gebunden und waren dann brüderlich vereint. Nicht auch eine Form von Selbstverletzung mit einem Gefühl von Größe, von Kohärenz und von Gemeinschaft. Das ist was ganz anderes, aber ist auch eine Form von Selbstverletzung. Und das mag auch eine Rolle spielen, dass man also so ein narzisstisches Gefühl hat, ich halte den Schmerz aus und ich triumphiere über mich selber, auch darüber, dass ich mich verletzen kann. Das hat auch was von einem Größengefühl, was vielleicht auch eine Rolle spielt.
Ja, das weicht dann natürlich auch noch mal ein bisschen davon ab. Ich habe ein Fallbeispiel mitgebracht, wo ich jetzt gerne kurz erläutern möchte. Dann können wir es uns wahrscheinlich auch noch mal besser vorstellen, wie sowas aussehen kann, wie so ein Krankheitsverlauf auch sein kann. Mareike wächst in einem alten Bauernhaus auf dem Land auf, zusammen mit drei älteren Geschwistern. Ihre Kindheit ist von der ländlichen Ruhe und zugleich innerer Unruhe geprägt. Der Vater, ein wortkarger Einzelgänger, stur und unnahbar. Nähe entsteht nicht. Ganz anders zur Mutter. Mit ihr fühlt sich Mareike verbunden, verstanden. Doch auch dieses Band wird später auf die Probe gestellt. In der Schule wird schnell klar, Mareike ist anders. Sie leidet unter Legasthenie, hat Mühe mit dem Schreiben und Lesen. Als Linkshänderin wird sie umgeschult. Gegen ihr Gefühl und gegen ihren Willen. Die Schulzeit wird zur täglichen Anstrengung. Ab der Oberstufe beginnt Mareike sich zu wehren. Sie wird rebellisch, provoziert, testet Grenzen. Mit 16 zerbricht das Elternhaus. Die Scheidung trifft Mareike hart. Der Vater zieht aus, die Mutter beginnt eine neue Beziehung. Und Mareike fühlt sich verraten. Der neue Partner bringt nicht nur Unruhe, sondern auch einen lockeren Umgang mit Alkohol und Zigaretten ins Haus. Ein Umfeld, in dem sie sich zunehmend fremd fühlt. Ein paar Jahre später verändert ein fremdverschuldeter Velounfall alles. Ein Bandscheibenvorfall zwingt Mareike zu mehreren Operationen. Der Weg zurück in den Alltag ist mühsam. Doch schlimmer als die körperlichen Schmerzen ist die Erkenntnis. Nichts ist mehr wie vorher. Rücken- und Kopfschmerzen werden zu ständigen Begleitern. Ihre Bewegungen werden steifer, der Gang auffällig. Trotzdem gibt sie nicht auf. Mitte 20 schafft sie ihren Studienabschluss, findet ihre erste Stelle und bezieht eine eigene Wohnung. Es scheint bergauf zu gehen. Ein Nervenstimulator-Implantat soll ihre Schmerzen lindern, ein Stück Hoffnung. Doch dann der nächste Unfall. Diesmal trifft sie eine Mitschuld. Und der Preis ist hoch. Koordinationsstörung, Empfindungsstörung, zunehmende Schmerzen. Die Situation eskaliert. Körperlich, psychisch und seelisch. In dieser Phase beginnt Mareike sich selbst zu verletzen. Anfangs sind es kaum sichtbare Spuren. Sie kratzt sich die Haut auf. Doch das Verhalten intensiviert sich und betrifft alle Extremitäten und den Rumpf. Schließlich auch den Narbenbereich. Sie sucht den Schmerz dort, wo niemand ihn nehmen kann. Es fühlt sich für sie an wie ein Zwang. Als das Ausmaß ihres Verhaltens sichtbar wird, wird sofort klar, Mareike braucht Hilfe. Und sie trifft eine Entscheidung, die mehr Mut erfordert als alles zuvor. Sie lässt sich stationär in der PBL behandeln. Daniel, wie geht es hier weiter?
Ja, das ist eine lange Geschichte und man sieht schon aus der Geschichte, es ist natürlich so, im Nachhinein versucht man Puzzleteile zusammenzusetzen und denkt dann, das mag Grund sein für solche Verhaltensweisen. Was man aber nicht sagen kann, das ist, glaube ich, wichtig, dass wer beispielsweise einen sexuellen Missbrauch erleidet als Kind oder als Jugendliche oder wer eben schwere Jugend hat mit emotionaler Vernachlässigung oder andere schwierige Kindheitserlebnisse, dass das dazu führt, dass sich Menschen potenziell eher verletzen. Dass man sieht, es gibt eine Korrelation zwischen sexuellem Missbrauch oder auch bereits erfolgter Selbstverletzung, dass das dann wieder passiert. Das schon, aber es ist nicht so, dass das immer zu Selbstverletzung führt. Bei dieser Patientin, glaube ich, ist es eine schwierige Geschichte, weil sie eigentlich als Kind einen Weg gefunden hat mit diesem schwer nahbaren Vater und auch mit ihrer Mutter, dass sie ein Stück weit im Sport einen Ort gefunden hat, wo sie Leistungssport betrieben hat und auch sehr gut gewesen ist. Also sie hätte auch durchaus im Kader weiterkommen können. Und dann geschah dieser Unfall und bereits das hat wahrscheinlich in ihrer Identitätsbildung einen Bruch verursacht oder eine große Schwierigkeit, sodass wir nicht wussten, ob der zweite Unfall nicht auch ein Stück weit nicht gerade absichtlich, aber vielleicht doch nicht ganz unabsichtlich herbeigeführt worden ist. Schwierig zu sagen, nicht? Man spricht ja nicht von unbewusst extra, also das sagen wir nicht, aber es gibt Verhaltensweisen, die vielleicht riskant sind und man in Kauf nimmt, dass es auch mal schief ausgehen kann. Jedenfalls mit der körperlichen Beeinträchtigung hat sie sozusagen ihr wesentliches Standbein der eigenen Identitätsentwicklung verloren, sodass nachher die Selbstverletzungen, glaube ich, auch verschiedene Funktionen gehabt haben. Zum einen vielleicht so etwas wie eine psychische Kompromissbildung, dem sagen wir so, dass es also auf der einen Seite genau den Teil des Körpers betroffen hat, wo sie Hilfe bekommen hat, also am Rücken ein Implantat, Nervenstimulanz, um die Schmerzen zu lindern. Also etwas, was hilfreich gewesen wäre, was sie aber gleichzeitig nicht akzeptieren konnte, weil sie dann doch auch einen Hass auf diesen Körper entwickelt hat und so dann an dieser Narbe und an dieser Wunde, die auch frisch versorgt worden ist, chirurgisch, dann doch begonnen hat, da rumzumachen, bis schwere Infektionen entstanden sind. Sie können sich vorstellen, wie das für die Neurochirurgen und Chirurginnen war. Also die haben da gute Arbeit geleistet und dann kommt jemand zurück mit einer wüsten Infektion und man muss das alles säubern und neu operieren. Und das wiederholt, das führt natürlich dann auch zu großen Spannungen im Medizinalsystem. Also diese Kompromissbildung, einerseits Hilfe holen, Erleichterung bekommen und gleichzeitig das nicht akzeptieren können und dagegen angehen. Also die aggressiven Anteile, die sich da zeigen. Das andere ist, dass sie natürlich darüber schon auch jetzt in der Behandlung, in der Psychiatrie viel Aufmerksamkeit bekommen hat, auch körperlich, die Versorgung am Rücken, da war sie angewiesen auf Pflege. Sonst sind wir eigentlich sehr bestrebt, dass Menschen, die sich selber verletzen an Arm, dass sie das auch selber versorgen, sofern es nicht chirurgisch gemacht werden muss. Dass also da auch eben die selbstfürsorgliche Umgang mit dem eigenen Körper und mit sich selber gefördert werden soll. Das war bei ihr schwierig, sodass es immer auch Pflegende gebraucht hat, die das machen. Was ihr, glaube ich, auch wichtig war, dass sie da in eine Beziehung kommt. Andere Funktionen, nicht die Beschäftigung mit dem eigenen Körper, das kann man durchaus auch vielleicht in einem im weitesten Sinn libidinösen oder sexuellen Kontext auch sehen. Nicht masturbatorische Funktion von Manipulationen am Körper, das ist auch ein Teil von Selbstverletzungen. Dass also die Beschäftigung über Stunden mit dem eigenen Körper auch was Lustvolles haben kann. Ich sage nicht, dass das immer so ist, also nicht, dass man mich falsch versteht, aber man sieht, die Bedeutung, die sowas hat, kann sehr vielfältig sein und es ist neben der Verhaltensänderung, also dass man auch versucht, jemanden im Verhalten zu belohnen, wenn eben solche Verletzungen nicht erfolgen, beziehungsweise eine Form von Sanktion zu finden, die verhaltenstherapeutisch sehr nah erfolgen muss. Nicht, dass man also zum Beispiel eine Verhaltensanalyse erfordert. Was ist passiert, dass Sie sich am Schluss verletzt haben? Was ist Ihnen vorgegangen vorher? Was haben Sie gedacht? Welche Gefühle waren da? Was haben Sie dann überlegt, was Sie tun, etc.? Dass also jemand sich intensiv mit der Situation beschäftigt. Das ist ebenso wichtig, wie dann eben auch vielleicht sinnhafte Aspekte rauszuarbeiten und zu verstehen, was hat das für eine Funktion, wenn man sich so verletzt. Ich glaube, beide Vorgehensweisen sind wichtig. Und dann, also wenn du mich fragst, wie ist das dann weitergegangen, eine Behandlung in der Psychiatrie umfasst das, was ich jetzt gesagt habe, aber selbstverständlich auch pharmakotherapeutische Versuche. Nicht, dass man jemand auch in der Impulsivität oder in der Aggressivität unterstützt, weil das häufig eben auch Transmitter-Dysregulationen sind, also insbesondere die Serotonergen, ohne zu kompliziert zu werden, aber dass man versucht, Impulssteuerung zu unterstützen mit Medikamenten.
Sind die Medikamente dann erst im zweiten Schritt erforderlich? Versucht man erstmal durch wirklich Gespräche das zu umgehen oder muss man da direkt beides parallel machen?
Ja, das hängt sehr davon ab, wie impulsiv so etwas passiert, nicht? Und wie gut jemand in der Lage ist, die eigene Impulssteuerung noch zu übernehmen oder ob das eben entgleitet. Also sowohl Impulse wie Aggressivität, die häufig eine Rolle spielen, dass da dann auch gleichzeitig von verschiedenen Seiten her behandelt wird, sodass man nicht allein mit Verhaltensmaßnahmen oder auch Gesprächen, sondern eben auch pharmakotherapeutisch herangeht.
Und welche Erkrankung war das jetzt bei diesem Fallbeispiel?
Ja, also ich meine, dass nach Klassifikationsinstrumenten, die wir haben und das abbilden müssen, auch für eine Kommunikation untereinander und auch für die Krankenkassen, war das eine Borderline-Störung, die wir so diagnostiziert haben. Aber eben die Borderline-Störung ist derart vielfältig, so wie wir alle Menschen vielfältig sind, sodass sich das sehr unterschiedlich doch auch dann zeigen kann und die Geschichte der jeweiligen Patienten oder Patientin doch eine große Rolle spielen, gerade wenn es darum geht, eine Sinnfindung auch damit oder eine Bedeutungsfindung damit zu verbinden. Nicht? Der Witz von Bedeutungszuschreibung ist eigentlich, dass man ein Stück weit akzeptiert, dass man Dinge tut, die man eigentlich nicht tun möchte, dass man also ein Verständnis dafür gewinnt, was nicht heißt, dass man es nicht ändern will. Nicht, also es ist eigentlich beides. Auf der einen Seite eine Form von Akzeptanz oder ein Bemühen um Verständnis, warum man sowas tut. Und gleichzeitig eine hohe Bereitschaft, auch eine Veränderung herbeizuführen. Weil Verhaltensveränderungen sind etwas vom Schwierigsten, das wissen wir alle. Nicht, wenn wir Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun wollen, sei es zu viel Alkohol trinken, sei es rauchen, sei es sonst Dinge, die man eigentlich nicht möchte und trotzdem tut, das zu verändern, das ist eine wirklich schwierige Sache. Und das ist bei den Selbstverletzungen ebenso, weil das häufig habituiert und Auswege sind, die rasche Verbesserungen von einem Zustand herbeiführen, wo man sonst lange arbeiten muss und wo vielleicht nicht so wirksam sind. Und trotzdem man es eben eigentlich nicht mehr tun will. Das braucht diese Motivation, sonst funktionieren Therapien eigentlich nicht.
Du hast ja auch schon im Vorgespräch erwähnt gehabt, dass es so Coping-Strategien gibt, die dann eben auch angewendet werden. Kannst du da noch mal näher drauf eingehen, welche Strategien sind das und was sind da die Unterschiede?
Also ich meine, wie gesagt, es braucht eine Motivation von den Betroffenen, dass sie was ändern möchten, dass sie eigentlich das nicht mehr tun wollen. Sodass es immer, wenn es passiert, das auch Thema werden muss. Das hat dann obere Priorität. Und wenn man über Coping spricht, das ist eine Form von Umgang damit finden, welche eben die Veränderung mit impliziert, ist es, rauszufinden, in welchen Situationen kommt das. Hat häufig mit Spannungszuständen zu tun, mit emotionalen Hyperarousal, also so eine Erregungszustände, die man versucht, anders zu bewältigen. Sei es durch körperliche Aktivität, also Sport oder Boxen, auch durchaus kraftvolle Dinge. Sei es durch Körperreize, also zum Beispiel, dass man bestimmte Düfte findet und die sich auf sowas konzentriert oder auch Schärferes wie Ammoniak, sei es, dass man vielleicht auch sich Schmerzreize zufügt, zum Beispiel mit den Igelbällen, das kennst du vielleicht, dass da also ein Schmerz entstehen kann, ohne dass eine Verletzung dabei resultiert. Oder Gummibänder, die man sich spicken lässt, wo auch einfach der Witz davon ist, sozusagen den Fokus von der fixen Idee, sich verletzen zu müssen, wegzubringen auf einen Schmerzreiz. Nicht, wenn Sie Zahnschmerzen haben, dann beißen Sie auf den Finger. Interessantes Phänomen, nicht, weil es dann bessert, weil Sie nämlich den Schmerz dann auf dem Finger selber herbeigeführt haben. Und das entlastet ein Stück weit. Da ist man nicht mehr nur ausgesetzt, sondern tut etwas selber. Das ist, glaube ich, wichtig, diese Selbstwirksamkeit. Dann gibt es kognitive Strategien, wie zum Beispiel, also man nennt das sowas wie Hirnflickflack, also dass Sie ABC durchgehen und zu jedem Buchstaben ein Musikinstrument suchen. Der Witz davon ist, dass man sich einfach konzentriert auf was ganz anderes. Musik hören, Filme gucken, whatever. Das herauszufinden ist ein Teil der Therapie, dass Patienten sozusagen einen Koffer beisammen haben. Wir nennen das Fertigkeiten oder Skills, um die anzuwenden in diesen Momenten, wo sie realisieren, jetzt beginnt bei mir ein Spannungszustand, der im letzten, in der Endstrecke zu einer Selbstverletzung führt. Das ist ein Lernprozess und da werden Patientinnen und Patienten auch ein Stück weit, kann man sagen, geschult. Das müssen sie sich selber auch zusammenstellen und herausfinden, was für sie hilfreich ist. Das sind klassische verhaltenstherapeutische Methoden. Das andere ist was anderes, nicht? Also herauszufinden, ob man eigentlich ein Stück weit auch stolz ist, dass man sich so verletzen kann und sagt, eine Klinge habe ich immer dabei, das gehört einfach zu mir. Dann haben Sie natürlich die Frage, ob das Selbstbild überhaupt verändert werden soll oder wie man das macht, nicht? Dass also diese Größenfantasie erhalten bleiben kann, ohne sie über die Selbstverletzungstendenz zu fördern. Oder anderes, dass man selber derart ein Selbstwertzweifel hat, dass man denkt, eigentlich habe ich kein Existenzrecht. Und dann gibt es sowas wie einen masochistischen Gewinn, dass man sich selber verletzt. Also eine Art Selbstbestrafung für Dinge, die man vielleicht gar nicht getan hat, aber überhaupt, dass man existiert und da ist. Also Menschen, die vielleicht erfahren haben, dass sie wenig Zuwendung bekommen haben, wenig Wertschätzung oder Anerkennung, auch ein Gefühl bekommen, eigentlich steht mir das alles gar nicht zu, und dann einen Gewinn bekommen, wenn sie sich selber bestrafen. Das wird nicht einfach so ändern, wenn man nicht versteht, dass das eine Dynamik ist, die auch den Betroffenen selber bewusst werden muss, um da vielleicht was zu ändern. Das heißt, man arbeitet dann am Selbstwertgefühl oder an der Selbstbild, wenn das so eine überhebliche Größenfantasie da ist und so weiter. Also da gibt es ganz verschiedene andere Aspekte, die man berücksichtigt. Das sind dann Themen für die psychotherapeutischen Gespräche.
Du hast es ja auch beschrieben, das Verhalten ist eben oft der erste und der schwierigste Schritt, auch eben in der Therapie. Und du hast es mir im Vorgespräch auch mit einer Alkoholsucht verglichen, dass man eben, solange man den Alkoholkonsum nicht einschränkt, dann kann auch nicht die Therapie wirken. Und genauso ist es eben auch bei anderen Problemen. Wenn jemand sein Verhalten nicht verändert, ist eine echte Veränderung auch kaum möglich. Und genau deshalb ist es ja eben auch oft so unglaublich schwer.
Ja, also ich meine nicht nur Alkoholsucht, sondern überhaupt Sucht. Suchtverhalten ist schwer zu verändern. Also ob das jetzt eine Verhaltenssucht ist, wie, weiß ich, Internetsucht, Sexsucht, oder ob es eine substanzbezogene Sucht ist, wie Alkohol oder Drogen, ist, glaube ich, auch das selbstverletzende Verhalten hat suchtartigen Charakter. Man sieht auch also neurobiologisch Ähnlichkeiten und psychologisch, glaube ich, auch. Also das zu verändern, weil es halt doch ein Stück weit auch das Belohnungssystem bedient, dieses selbstverletzende Verhalten, obwohl die Patientinnen und Patienten, die sich selber verletzen, häufig im Nachhinein ein ganz schlechtes Gefühl haben, beschämt sind, Schuldgefühle haben. Also, dass es zwar hilft, einen kurzen Moment, aber im Nachgang es ein Teufelskreis ist. Das zu durchbrechen, ist wirklich schwierig. Man muss auch sagen, also die Selbstverletzungen dienen manchmal auch dazu, dass es nicht zu noch Schlimmerem kommt, nämlich zu Suiziden oder Suizidversuchen. Das ist auch ein Teil, dass also Selbstverletzungen helfen, dass man sich wieder spürt, also sowas wie eine antidepressive Wirkung hat oder eine antidissoziative Wirkung. Menschen, die außer sich gehen, aus dem Körper, wieder zurückfinden mit einem Schmerzreiz oder mit einer Selbstverletzung, auch schon nur zu sehen, dass Blut fließt, ein Gefühl von Vitalität gibt. Menschen, die schwer depressiv sind, das Gefühl haben, tot zu sein, also lebendig tot zu sein, im Fließen des Blutes sowas wie eine Vitalität oder Vitalisierung wiederfinden, sodass das dann eben eine Art antisuizidales Mittel auch ist. Das zu erkennen, ist auch nicht ganz unwichtig, weil wenn man es dann nimmt, das Risiko natürlich besteht, dass jemand sich dann vielleicht eben suizidiert. Auch als Antipsychotikum, Menschen, die außer sich geraten und Realitätsverkennungen haben, das auch manchmal angewendet wird und vielleicht sowas hat wie eben eine antipsychotische Wirkung. Das sind schon auch Phänomene, die es wichtig ist, das zu erkennen, um entsprechend dann auch vorzugehen, dass man nicht zu früh was nimmt, ohne Ersatz dafür dann zu haben.
Das ist ja wahrscheinlich auch fürs Umfeld von Betroffenen extrem schwer zu wissen, wie kann ich reagieren, wie kann ich damit umgehen, wenn ich jemanden kenne, der oder die sich selbst verletzt. Wie fängt man da an? Was bedeutet Prävention in diesem Bereich?
Ja gut, also bei Jugendlichen ist es, glaube ich, wichtig, dass in den Schulen, wenn man das sieht, auch Mitschüler und Schülerinnen das sehen, dass das nicht tabuisiert ist, dass das also angesprochen wird und vielleicht auch Lehrer aufmerksam gemacht werden und dann schulpsychologische Dienste da sind, um sowas aufzugreifen, auch mit den Eltern selbstverständlich. Also dass man Kinder, wenn man das erkennt, nicht damit allein lässt, sondern dass das anspricht, ohne es zu verurteilen oder ohne gleich Alarm auszulösen. Aber eine Aufmerksamkeit darauf zu richten. Das ist, glaube ich, schon auch präventiv, wenn man sieht, wie häufig das Phänomen eben stattfindet. Häufig geht es dann auch wieder so zwischen 15 und 30, verliert sich es dann in den meisten Fällen ja auch wieder. Aber wenn das wiederholt stattfindet, dass dann auch psychiatrische Hilfe in Anspruch genommen wird. Also dann ist es dann nicht mehr präventiv, sondern dann ist es eine Behandlung oder eine Abklärung, die notwendig ist. Die Prävention ist nicht ganz einfach, weil man ja nicht eben weiß, die Faktoren sind es. Man weiß emotionale Vernachlässigungen, sexuelle Missbräuche, viele der Betroffenen haben ja auch so ein Stück weit eine Art Reinszenierung oder auch die Selbstbestrafung, dass sie das Gefühl haben, sie seien selber schuld an dem, was passiert ist, dass das natürlich eine Rolle spielt und die Prävention in den Familien stattfinden muss, dass die Unterstützung bekommen oder auch die Kinder sich an oder Jugendlichen an jemanden wenden können, wo vertrauensvoll auch Dinge gesagt werden können, die vielleicht dazu führen, dass man dann auch in einem Familiensystem Unterstützung bietet. Später ist es, wie gesagt, glaube ich, weniger präventiv als frühzeitig in eine Behandlung zu gehen, hat meistens ein besseres Outcome in der Behandlung, als wenn das lange verschleppt wird, wie bei den meisten Erkrankungen.
Und ab wann kann man dann wirklich konkret nochmal sagen, dass man jetzt Hilfe braucht? Weil ist es dann einfach der Zeitraum, der entscheidend ist oder die Heftigkeit des Selbstverletzens?
Ja, ich würde meinen, das ist ja was sehr Subjektives. Also ich meine, das betrifft zum einen die Betroffenen selber, ob die sagen würden, eigentlich ist das ein Verhalten, das mich beschämt oder das, wo ich Schuldgefühle damit verbinde oder wo ich merke, es geht mir nicht gut und ich mache das, ich will es eigentlich nicht mehr tun, dass das sicherlich ein Motivationsgrund sein kann, für auch professionelle Hilfe zu holen. Für die Angehörigen würde ich meinen, ebenso im Ansprechen, wenn man realisiert, dass das nicht einfach einmalig ist, sondern sich wiederholt und man auch vielleicht sieht, je nachdem, wie gut man mit einem Jugendlichen oder mit einem Kind auch Gespräch führen kann und auch vertrauensvoll das Verhältnis hat, dass es dann auch eigentlich angezeigt ist, frühzeitig einfach schon nur eine Beratung zu holen. Das muss ja nicht gleich eine Therapie geben, aber dass man sich, wie wir das wahrscheinlich alle tun würden mit den Kindern, wenn man merkt, das ist irgendwie etwas nicht mehr gut, dass man sich dann auch beraten lässt und gegebenenfalls auch eine therapeutische Unterstützung dann sucht.
Wie genau können denn Angehörige sensibel darauf reagieren, ohne dass sie eben damit anfangen, beispielsweise ihre Kinder zu verurteilen? Das ist ja auch oft wahrscheinlich schwierig, da dann auch die richtigen Worte zu finden und zu wissen, wie man da am besten vorgehen kann.
Ja, schwierig. Wie gesagt, ich glaube, es ist gut, das nicht zu tabuisieren oder wegzuschauen, sondern sorgsam und taktvoll nachzufragen und auch zu bemerken oder das Gegenüber merken zu lassen, dass man besorgt ist. Besorgt sein heißt nicht alarmiert und katastrophische Verhaltensweisen zeigen, sondern eher eine Ruhe bewahren und mit einer gewissen Gelassenheit, aber Ernsthaftigkeit die Dinge anzusprechen. Und vielleicht, wenn das schwierig ist zwischen Eltern und Kindern oder auch jetzt bei Geschwistern oder auch bei in Partnerschaften, dass man auffordert, sich Hilfe zu holen. Und das vielleicht auch ein Stück weit mit Nachdruck, nicht mit Druck, aber mit Nachdruck, die eigene Besorgnis zum Ausdruck zu bringen. Und wenn das dann nicht erfolgt, dann doch auch nachzuhaken und nicht locker zu lassen.
Welche Anlaufstellen gibt es denn für Betroffene und Angehörige?
Ja, also ich, wie gesagt, in den Schulen ist es, glaube ich, der übliche Weg über Lehrer und Lehrerinnen hin zur schulpsychologischen Dienst, die sich dann auch gegebenenfalls weiter an therapeutische Institutionen wenden. Sonst Anlaufstellen sind klar die psychologischen und psychiatrischen Dienste in Kliniken oder Niedergelassene. Inzwischen ist es auch so, dass sich Einzelne spezialisieren ein Stück weit und das auch auf ihrer Homepage schreiben, dass sie da Kenntnisse haben und vielleicht auch versiert sind im Umgang mit einer Verhaltensweise, die schon auch irritieren kann und wo eine gewisse Hilflosigkeit vielleicht auch auszuhalten ist, weil man das nicht einfach aus der Welt schafft, indem man sagt, jetzt stopp und beende das. Meistens geht es so leicht nicht.
Gibt es sonst noch etwas, was du den Menschen, die jetzt gerade zuhören, mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, vielleicht also ein Stück weit zu enttraumatisieren, solange es nicht eine Form annimmt, wie ich am Anfang gesagt habe, wo da schwerstwiegende Verletzungen stattfinden, sondern eher eine Art, ich will jetzt vielleicht nicht gerade sagen Neugierde, aber doch ein Interesse zu bekunden und auch mit Fragen zu deutlich zu machen, dass man mehr verstehen will und auch mit Betroffenen selber verstehen will, was sie dazu bringt, was es ihnen bringt, sich zu verletzen, bevor man sagt, unterlass das und hör auf damit, sondern eher zunächst ein Verständnisangebot und auch ein eigenes Unverstehen, vielleicht, dass man selber auch nicht wirklich nachvollziehen kann, aber gerne möchte, dass also dieses Interesse hilfreich ist, um nicht gleich als Betroffene oder als Betroffener abgelehnt zu werden mit dieser Verhaltensweise, sondern vielleicht auch selber mal darüber nachdenken zu können, was das eigentlich für eine Bedeutung hat.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Wir freuen uns auch über eure Bewertung und Feedback. Für mehr Informationen rund um unsere Themen und Angebote, schaut auf unserer Webseite vorbei oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Hier werden wir auch noch Fotos und Videos hochladen und weitere Hintergrundinfos mit euch teilen. Die Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. In der nächsten Folge spreche ich mit Matthias Jäger über Prävention von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen in der Psychiatrie. Danke und bis zum nächsten Mal.